Deutschlandfunk Kultur heute. Musik von Hand gemacht und Literatur von Menschen geschrieben. Das sind zwei Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Nadja Elmenreich. Wir würdigen den Musiker Jordi Savall, der mit dem Siemens Musikpreis ausgezeichnet wird. Und wir sprechen über ein Qualitätssiegel, das da sagt, dieses Buch ist kein KI-Text. Außerdem erinnern wir an den Theaterintendanten Bernd Wilms. Und wir sprechen über den Oscar-Kandidaten Hamnet, den neuen Film von Chloe Zhao. Und wenn die Musik auch noch so zart klingt, sie erfordert ganzen Körpereinsatz. Denn die Gambe, die Viola da Gamba, die der Katalane Jordi Savall da im Hintergrund noch spielt, die wird mit den Beinen gehalten. Kniegeige heißt sie denn auch im Deutschen, war in der Renaissance und in der Barockzeit in ganz Europa beliebt. Jordi Savall hat aber nicht nur sie wiederentdeckt. Er ist ein ewig Forschender, hat mehrere Ensembles gegründet, den musikalischen Nachwuchs von Basel bis New York unterrichtet und er bringt bis heute längst vergessene Musik wieder zum Klingen. Dabei ist er ein politischer Kopf, der an die Kraft der Musik glaubt. Ohne sie wäre das Leben unmöglich, sagt er. Die Ernst von Siemens Musikstiftung zeichnet Jordi Savall nun für sein Lebenswerk aus, mit dem Ernst von Siemens Musikpreis, einer der wichtigsten Würdigungen in der Welt der klassischen Musik. Johannes Janssen stellt den Preisträger vor.
Bald wird er 85, Jordi Savall, und ist rührig wie eh und je. Mit diesem Musikpreis für sein Lebenswerk fällt noch einmal ein heller Strahl ins Abendlicht seiner wahrhaft weltumspannenden Karriere. Startpunkt war das Ensemble Hesperion 20. Der Name kommt aus dem Griechischen und steht für die Mittelmeerhalbinseln Italien und Spanien, den Westen der in der Antike bekannten Welt. Seit der Jahrtausendwende heißt es Hesperion 21. Dass dieses Update einmal fällig würde, hätte sich 1974 bei der Gründung in Basel wohl niemand träumen lassen, außer vielleicht Savall selbst mit seinem untrüglichen Gespür dafür, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Sein Wechsel vom Cello zur Gambe war so ein Moment. In der Folge erlebte das antiquierte Instrument eine spektakuläre Renaissance. 1991 der Höhepunkt. Der von Savall geschaffene Soundtrack zum Kinofilm »Die siebente Seite« mit Gérard Depardieu in der Rolle des Barockkomponisten Marin Marin verkaufte sich 100.000-fach. Alte Musik erreichte nun ein Massenpublikum und machte Savall aus dem Hintergrund zum Star. Schritt für Schritt folgte die Erschließung neuer Repertoirebereiche und Publikumskreise, von der solistischen Spezialbesetzung zur sinfonischen Musik und Oper, vom Originalklang zur Weltmusik.
Die Musik ist eigentlich eine Zeitmaschine.
Es ist die zentrale Erkenntnis seines Lebens. Musik kann Horizonte überwinden, Menschen mitnehmen und bewegen. Doch so eine Zeitmaschine läuft natürlich nicht von allein. Sie braucht selbst einen Beweger, einen wie ihn. Virtuose auf vielen Instrumenten, Forscher und Lehrer, betriebsamer Ensemblegründer und Musikunternehmer an der Spitze seines eigenen Schallplattenlabels. Alia Vox heißt es, die andere Stimme. Das drückt sich aus in den mit aufwendigen Booklets ausgestatteten CD-Projekten, die so kein anderer auf die Beine stellen würde. Jerusalem etwa oder Istanbul und ein noch vor der Eskalation des Syrienkriegs entstandener Tribute to Syria, in denen sich Musiker und Musikvorstellungen aus Orient und Okzident begegnen. 2024 hat sich die Mittelmeerperspektive in eine atlantische verwandelt mit Un Mar de Musicas, einer Geschichtserkundung entlang der Meeresrouten des Sklavenhandels mit vielen Mitwirkenden aus Afrika und Lateinamerika. Das Programm knüpft an beim Vorgängerprojekt Krieg und Frieden. Savall ist überzeugt, Kriege sind, wie die Sklaverei, Formen institutionalisierter Gewalt. Sie sind weder natürlich noch normal, sondern kulturell bedingt. Als Medium kultureller Verständigung kann Musik keinen Krieg verhindern, aber helfen, die Ursachen zu bekämpfen. Diese Mission hat er, Katalane und Weltbürger, verinnerlicht. Dafür haben ihn schon vor Jahren UNESCO und Europäische Union als Ehrenbotschafter aufs Feld der Friedensförderung und des interkulturellen Dialogs entsandt. Musik ohne Botschaft gibt es bei ihm nicht. Und so sieht Jordi Savall auch den Preis, den er nun erhält, nicht nur als Anerkennung für die geleistete Arbeit, sondern als Hoffnungszeichen und Ermutigung, seinem Verständnis von Musik weiter zu folgen.
Diese Preis macht mich überzeugen, dass solange das Leute die Kapazität und die Generosität preiszugeben an Leute, die helfen für ein besseres Welt, es gibt Hoffnung.
Der katalanische Gambist, Dirigent, Musikforscher Jordi Savall ist Siemens Musikpreisträger 2026. Das war ein Porträt von Johannes Jansen. Und apropos Auszeichnung.
This is not a normal feeling or situation to be in.
Ja, man hört es an ihrer Stimme. Ein normales Gefühl, eine normale Situation sei das gerade nicht hier auf der Bühne mit der Golden Globe Trophäe in der Hand, sagt Jessie Buckley. Vor einer guten Woche war die irische Schauspielerin hörbar ergriffen, als sie einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Für ihre Rolle als Shakespeares Ehefrau Agnes in dem Film Hamnet. Und der bekam auch noch einen eigenen Golden Globe, nämlich als bestes Filmdrama. Die Zeichen stehen also nicht schlecht, dass der neue Film von Regisseurin Chloe Zhao Mitte März auch bei den Oscars abräumt. In 6 Kategorien ist er heute nominiert worden. Aber der Reihe nach. Heute kommt Hamnet erst einmal in die deutschen Kinos und deshalb sprechen wir drüber mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. Katja, vielleicht sollten wir uns erstmal der Aussprache widmen. Der Film heißt Hamnet, wie der Sohn von William Shakespeare, und nicht Hamlet, wie das Drama von Shakespeare. Aber in dem Film geht es um beide, oder?
Ja, es geht um das Leben und darum eben, wie Leben und Sterben in Kunst verwandelt wird. Und William Shakespeare und seine Frau, die hatten ja 3 Kinder, eine Tochter und Zwillinge. Und der Zwillingsbruder Hamnet, eben der starb mit 11 Jahren. Und der Film handelt eben davon, wie William Shakespeare seine Trauer, ja, das Gefühl von Vergänglichkeit, Orientierungslosigkeit, das dadurch ausgelöst wird, durch diesen Kindstod, überführt und verarbeitet, eben indem er Hamlet schreibt, eines der berühmtesten Theaterstücke der Welt.
Mhm. Ein Bestseller ganz anderer Art ist ja die Vorlage für diesen Film, ein Buch von Maggie O'Farrell. Und in diesem Buch, da stand die Ehefrau von Shakespeare im Mittelpunkt, also Agnes alias Anna. Ist sie auch das Zentrum des Films?
Ja, und zu Beginn, da denkt man wirklich, wow, der Film nimmt ja eine überraschende Perspektive ein. Also wir sehen in den ersten Szenen und Bildern eben diese junge Frau Agnes, gespielt von Jessie Buckley, die im Ende des 16. Jahrhunderts alleine durch die Wälder streift. Und von ihrer Mutter hat sie ein profundes Wissen über die Natur, über Heilkunst geerbt. Und diese dynamische Kamera, die folgt ihr eben durch den Wald, und so ein Gefühl der Freiheit und Ungebundenheit erfüllt diese Bilder. Und wir, die Zuschauerinnen und Zuschauer, wir erliegen wirklich dieser Frau, eben genauso wie der junge Lateinlehrer William. Und auch in der Beziehung der beiden ist sie die Reifere. Also beim ersten Sex übernimmt sie die Führung. Die beiden heiraten dann, bekommen eben die Tochter und Zwillinge. Aber William zieht es eben weg von Hausfrau und Kindern. Er will in London als Dichter sich verwirklichen. Er lässt seine Frau alleine. Und eben auch mit, ja, Krankheit und Tod, dem Tod des Sohnes an der Pest. Und Chloe Zhao unterlegt das eben mit schwülstigen, singenden Geigen des Komponisten Max Richter. Und die Dynamik dieses Kindstodes, die wird so nochmal dramatisiert, aber die dramatische Einsamkeit der Mutter, eben dieser jungen Frau, die das alles alleine durchstehen muss, die verliert der Film irgendwie aus den Augen.
Jessie Buckley, die haben wir ja gerade gehört, als sie begeistert ihren Golden Globe in Empfang genommen hat. Jetzt ist sie eben auch nochmal nominiert für einen Oscar. Du stimmst in den Chor der Begeisterten ein, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen lauter singen in dem Chor. Nein, also sie ist wirklich, Jessie Buckley ist phänomenal, auch weil sie den ziemlich konventionellen Bildern dieses geschleckt ausgeleuchteten Historienfilms wirklich etwas Sperriges, Modernes, etwas Subversives auch, ja, man kann fast sagen, entgegensetzt. Also ihre Figur ist nie wirklich zu fassen. Sie hat ein Geheimnis, sie wahrt auch ein Geheimnis. Sie hat eine sinnliche, fast übersinnliche Aura. Und umso bedauerlich ist es eigentlich, dass der Film sie irgendwann, ja, links liegen lässt Und man könnte schon sagen, dass der Film sie eigentlich verrät, ihre Figur.
Verrat ist jetzt ein heftiger Vorwurf. An was genau machst du diesen Verrat fest?
Ich finde, es ist schon ein Verrat, weil der Film ja eben zunächst die Sicht dieser Heldin einnimmt. Aber alles, was er ihr zumutet, die Geburten alleine durchzustehen, die Krankheiten der Kinder alleine durchzustehen, eben den Tod des Sohnes an der Pest, den qualvollen Tod, das alles und die völlige Abwesenheit des Vaters, das scheint, so suggeriert der Film, aufgehoben, weil ja dieser Vater seine Trauer in ein Jahrhundertwerk, ein Jahrtausendwerk eigentlich, überführt, in Hamlet. Und neben den, ja, dem großen Will und seinem Werk wird dann diese Agnes eigentlich zu einer Randfigur, die dann mit staunenden Augen und offenem Mund die Uraufführung von Hamlet betrachtet und ja ihren eigenen Verlust nochmal durchleben darf, kann man sagen. Und diese Feier der Kunst und auch der Verrat an der Figur, das hat eigentlich einen weiteren, finde ich, ärgerlichen Nebeneffekt. Denn der Film suggeriert auch, dass sich Schmerz und auch ja der Verlust eins zu eins in Kunst verwandeln lassen. So als hätte eben der Tod eines 11-jährigen Jungen irgendwie dann doch einen Sinn, hatte aber nicht.
Katja Nikodemus über Hamlet. Der neue Shakespeare-Film von Chloé Zhao ist ab heute in den deutschen Kinos zu sehen. Und vom Bühnentausendsasser Shakespeare kommen wir zu einem ganz anderen Typus Theatermann, nämlich zu Bernd Wilms. Er war Intendant des Gorki-Theaters in Berlin und danach von 2001 bis 2008 Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Bei uns im Programm hat er vor einigen Jahren mal seine Rolle selbst beschrieben.
Ich bin einer, der nicht inszeniert, ich bin einer, der nicht auf der Bühne steht. Das heißt aber nicht, dass der Intendant, der es so macht, wie ich es tue, nur ein Manager wäre und sich den Verwaltungsdirektor ersparen könnte.
Ja, kein bloßer Manager also, Bernd Wilms, der, wie heute Mittag bekannt wurde, gestern im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Deshalb möchte ich nun mit unserem Theaterkritiker Eberhard Spreng sprechen. Wir haben ja gerade von Bernd Wilms selbst gehört, was er nicht war. Deshalb meine Frage, was war er denn? Worin hat er seine Aufgabe als Intendant gesehen?
Ja, er war vor allem ein Ermöglicher von Bühnenkunst, von Schauspiel. Und überzeugend ist diese Arbeit ja gerade dann, wenn man gar nicht an denjenigen denkt, der das alles konzipiert im Hintergrund, sondern Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne in Erinnerung bleiben, in Aufführungen. Er war vor allem aber auch derjenige, der zum Beispiel am Deutschen Theater dann ein Ensemble aus Ost und West zusammengebracht hat. Und das hat in seiner Arbeit die ganz ideologischen Debatten der unmittelbaren Nachwendejahre, also in der 1990er Jahre, hinter sich gelassen. Und diese Ansätze einer neuen gesamtdeutschen Ästhetik, wenn man das mal so pathetisch formulieren darf, also eine Spielweise und ein Interesse für Thematik ermöglicht, die dann eigentlich wirklich dieses Theater, diese Konfrontation zwischen verschiedenen Ästhetiken überwunden hat und ein Theater, das nunmehr künstlerisch wiedervereinigten Deutschlands ermöglicht hat.
Gewichtige Worte hat heute auch das Deutsche Theater selbst gefunden. Bernd Wilms habe das Haus zu großen Höhen geführt. Mit wem hat er das gemacht? Also mit welchen Namen?
Ja, er hat 4 RegisseurInnen ans Haus gebunden. Das sind Barbara Frey, Jürgen Gosch, Dimitar Gottschew und Michael Thalheimer. Und ich habe das noch ganz genau in Erinnerung, als Michael Thalheimer dann plötzlich mit der Emilia Galotti aufwartete, einer Inszenierung, die wenig länger dauerte als 1 Stunde für diesen großen deutschen Klassiker. Und das Publikum also wirklich platt und absolut baff zurückgelassen hat, nach einer Form von Melancholie mit der Musik In the Mood for Love. Und eine ganz, ganz, ganz andere Form von Theater plötzlich ermöglicht hatte, als was vorher der Fall war. Samuel Finzi und Wolfram Koch haben dann gespielt in den Persern von Dimitar Gottschew. Eine ganz große, ikonische Inszenierung. Allen eine in Erinnerung. Jürgen Gosch mit verschiedenen Inszenierungen, mit zum Beispiel Das Reich der Tiere. Das waren wirklich die großen Inszenierungen der Nullerjahre im neuen angefangenen Jahrtausend.
Jetzt sprechen wir über Berlin, aber vorher hat ja Bernd Wilms auch andere Stationen durchlaufen. Bremen, Hamburg, München. Welche Positionen hat er neben der des Intendanten ausgeführt?
Also er ist ja vor allem zunächst einmal Dramaturg. Und das war er an den allermeisten Häusern. Er hat in den Wuppertaler Bühnen als Dramaturg gearbeitet, dann beim großen Ivan Nagel am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Hat sich dort also mit Dramaturgie beschäftigt, war aber auch verantwortlich da für den Pressebereich. Und er war dann bei Dieter Dorn, ist vielen auch noch mit Sicherheit in Erinnerung, als einem großen Regisseur, der immer an Schauspielerinnen und Schauspielern Interesse hatte, Da war er Dramaturg in München und danach auch tatsächlich Direktor der Otto-Falkenberg-Schauspielschule in München. Riskanter war dann seine erste Erfahrung als Intendant am Dreispachtenhaus in Ulm. Die dortigen Experimente, die er veranstaltet hat, mochte die dortige Presse nicht so sehr. Und er hat dann nach 3 Jahren ein bisschen vorzeitig hingeschmissen, nachdem außerdem Mittelkürzungen angekündigt wurden. Er kam dann ans Maxim-Gorki-Theater, also eine der Claims für eine ostbiografische, wenn man so will. Das Theater war ein absolutes Osttheater, geleitet von Albert Hetterle, ewige Zeiten. Das war ein ganz großer Kulturbruch. Und er kam dann als Nachfolger von Thomas Langhoff ans Deutsche Theater, über das wir ja gerade schon gesprochen haben, das dann Theater des Jahres wurde unter seiner Leitung im Jahre 2008. Mhm. Also
bitte?
Ja. Ja, es ist also auf jeden Fall ein Theaterleiter mit einer ungeheuren, charmanten und gelassenen Ausstrahlung. Und ich erinnere mich an das Blitzen in seinen Augen, wo man immer das Gefühl hatte, da gibt es noch ganz, ganz viel, was in seinem Kopf vorgeht, wo er darüber nachdenkt, wie er jetzt die verschiedenen Kräfte, künstlerischen Energien und Stücke und Dramaturgien in ein Konzept packen kann, was ihm wirklich großartig gelungen ist.
Mhm. Eberhard Spreng über den Theaterintendanten Bernd Wilms. Im Alter von 85 Jahren ist er gestern gestorben. Vielen Dank für diese Würdigung. Ein Füllfederhalter und ein Herz. Darüber steht in deutlicher Schrift: keine KI-Texte, von Menschen geschrieben. So sieht das kleine Label aus, mit dem der Vergangenheitsverlag ab sofort seine Neuerscheinungen zur KI-freien Zone erklärt. Eine Art Biosiegel also in Zeiten, in denen die Buchbranche sich den Kopf darüber zerbricht, wie sie der künstlichen Intelligenz begegnen soll. Weil Illustratoren und Übersetzerinnen fürchten, bald ohne Job dazustehen und Autorinnen und Autoren kaum verhindern können, dass die KI mit ihren Texten gefüttert wird. Ich habe mit Alexander Schuk gesprochen. Er hat 2008 den Vergangenheitsverlag gegründet. In dem gibt es historische Sachliteratur und er ist im Herbst mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden. Herr Schuk, das kleine Logo sieht ja durchaus ansprechend aus, aber am Ende muss ich Ihnen doch vertrauen, dass die Bücher in Ihrem Verlag ohne KI entstanden sind, oder? Denn wer sich selbst ein Siegel verpasst, könnte theoretisch auch schummeln.
Ja, das könnte so sein, aber ich meine, unser Kapital ist natürlich dieses Vertrauen, damit arbeiten wir und wir müssen selbst auch wiederum darauf vertrauen, dass die Autoren uns gegenüber ehrlich sind. Also wir sind auf die Idee gekommen, dieses Label zu begründen, einfach aufgrund der Situation, die wir im letzten Jahr erlebt haben. Also es werden ja wirklich Tausende von KI-generierten Texte, Bücher in den Markt gepumpt. Und da war die Frage, wie kann man sich davon eigentlich noch absetzen? Und natürlich kann ich nicht bei jedem Einzelnen dann daneben sitzen und genau überprüfen, wie die an ihre Texte gekommen sind. Es geht nur über dieses Vertrauen und eine vertragliche Regelung, die wir aber nun auch in unsere Verträge reinschreiben, dass diese Texte tatsächlich von Menschen geschrieben worden sind.
Hm. Wäre aber nicht eine unabhängige Prüfstelle womöglich noch mal ein bisschen sinnvoller, die ja sozusagen staatlich geprüft bezeugen kann, dieses Buch ist ausschließlich ohne KI entstanden?
Das wäre so ein Bürokratismus, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das funktionieren könnte. Ich glaube, dass die Branche sich das erstmal selbst organisieren muss. Eben in Form einer Diskussion erstmal, die losgetreten wird. Was sind unsere Qualitätsstandards? Wie wollen wir uns absetzen gegen diese skalierten, KI-generierten Bücher, die in den Markt gepumpt werden? Überprüfung kann von dem Konsumenten, den Lesenden, dadurch geführt werden, dass man die Texte liest und versucht festzustellen, ist das KI generiert oder nicht.
Sie meinen, ich als Leserin kann eindeutig unterscheiden zwischen KI-generierter Literatur und von Menschenhand und Menschenkopf erdachter Literatur?
Ich glaube schon. Wir bekommen etliche Angebote. Da werde ich misstrauisch und meine ein Gefühl dafür zu haben, was von Menschen, was von der Maschine geschrieben worden ist.
Könnte aber natürlich auch eine Frage der Zeit sein. Die KI wird besser. Die rasende Entwicklung beobachten wir schon. Also ob Sie das in 2, 3 Jahren immer noch unterscheiden können, ist die große Frage.
Das stimmt. Deshalb komme ich zurück zu diesem Punkt, dass man eben auf solche Siegel achtet, um das zu unterscheiden. Da sind wir dann wieder beim Punkt Medienkompetenz der Endkunden. Und die wollen wir mit diesem Label tatsächlich schärfen.
Eine andere Spielart ist ja, dass KI-Inhalte gekennzeichnet werden. Also genau andersherum. Im August soll die EU-KI-Verordnung in Kraft treten. Wird dann Ihr Label womöglich überflüssig, weil ganz klar ist, wo nicht KI draufsteht, darf auch nicht KI drin sein.
Ja, das würde das nochmal zusätzlich unterstreichen. Ich finde das so, wie es grafisch aufgemacht ist, halt nochmal eindrücklicher und expliziter gemacht. Wir wollen nicht nur durch diesen Umkehrschluss dann deutlich machen, dass unsere Texte von Menschen geschrieben worden sind.
Nun trägt Ihr Verlag den Namen Vergangenheitsverlag, aber natürlich können auch Sie sich nicht im Lauf der Zeit verschließen. Und während ja immer über die Nachteile, über das große Schreckgespenst KI in der Buchbranche diskutiert wird, betont ja zum Beispiel auch der Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Sebastian Gogolz, dass es durchaus auch Vorteile gibt. Also sehen Sie auch Vorteile? Nutzen Sie womöglich auch schon KI in Ihrer Verlagsarbeit?
Absolut. Also ich beobachte den Markt sehr genau. Also beispielsweise ist KI super, um Schlagwortlisten zu Büchern zu erstellen, um bestimmte Prozesse im Verlag zu rationalisieren. Und gerade wir als kleiner Verlag sind darauf angewiesen, über solche Hilfsmethoden unsere Prozesse effektiver zu gestalten. Also ich bin da sehr, sehr offen, aber ich bin auch sehr klar darin, dass das, was man damit macht, transparent gemacht werden muss und der Konsument am Ende wissen muss, was er kauft und von wem er das kauft. Ein Buch ist eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Das ist mein Credo dabei und das muss auch so kenntlich gemacht werden.
Und Alexander Schuck vom Vergangenheitsverlag macht das kenntlich mit einem kleinen Qualitätssiegel, das besagt, keine KI-Texte von Menschen geschrieben. Wir hatten es schon von den Oscar-Nominierungen und dazu geht's nochmal zurück in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Es gibt nämlich einen Film, der einen neuen Rekord aufstellt, was die Anzahl an Nominierungen angeht. Blood and Sinners von Ryan Coogler.
Ich glaube nicht an Magie. Geister oder Dämonen. Nur an Macht. Somebody
please take me. In 16 Kategorien geht der Horrorfilm ins Rennen um die Oscars. In der bisherigen Oscar-Geschichte waren 14 Nominierungen die Höchstzahl. Das Vampirdrama, das in den Südstaaten der 1930er Jahre spielt, ist unter anderem in der wichtigsten Kategorie Bester Film nominiert, sowie Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bester Hauptdarsteller. Außerdem mehrfach nominiert sind die Filme One Battle After Another, Frankenstein, Sentimental Value und Marty Supreme. Und von den Nominierten zu einem Gewinner. Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste hat das Hörspiel des Jahres 2025 ausgewählt. Gewonnen hat das Dokumentardrama »Auch wenn es dunkel ist, Berichte vom 7. Oktober« von Sharon Onn und Dirk Lauke.
Ist alles dunkel bei dir?
Ja.
Ja, für Hemleuke. Gut, sie werden nicht reinkommen.
Ich weiß es nicht.
Das Hörspiel des RBB basiert auf den Zeugenaussagen von 13 Israelis, die Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel wurden. Die Jury lobte die kluge Auswahl der Berichte und eine Dramaturgie nach der Devise »Nicht anklagen und interpretieren, einfach zeigen. Und das sei viel«, hieß es. Auf dem geschichtsträchtigen Bogensee-Areal nördlich von Berlin ist gestern Nacht ein Brand ausgebrochen. Das Areal ist bekannt für die Goebbels-Luxusvilla, die sich der NS-Propagandaminister 1936 dorthin hatte bauen lassen. Die Villa war nicht betroffen von dem Brand, sondern das sogenannte Lektionsgebäude, das zu DDR-Zeiten zu einer Jugendhochschule der FDJ gehörte. Nun sind große Teile des denkmalgeschützten Bauwerks schwer beschädigt. Über das Areal wird immer wieder diskutiert. Es gehört dem Land Berlin, ist seit 2000 ungenutzt und verfällt. Zuletzt wurde beschlossen, das Gebiet der Gemeinde Wandlitz zu überlassen, die ein Nutzungskonzept erarbeiten sollte. Offenbar gab es auf die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden einen Hackerangriff. So seien derzeit die Telefone, der Online-Shop und der Besucherservice lahmgelegt. Das Sicherheitssystem des Museums sei aber nicht betroffen. Und kein Geld, kein Glück, kein Sprit. So die niederschmetternde Bilanz von Heinz Strunk in seinem letzten Erzählband. Die darf er jetzt aber korrigieren. Glück hatte offenbar doch und Geld gibt es auch. 25.000 Euro nämlich für den Bremer Literaturpreis, mit dem Strunk nun ausgezeichnet wird.
Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Trump, Merz, Zelensky in Davos. Worum es heute beim Weltwirtschaftsforum ging, erfahren Sie gleich in den Nachrichten und dann noch ausführlicher in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.